Hallo ihr Lieben, willkommen bei meinem Podcast Geil Ankommen. Mein Name ist Anja Mack und in diesem Podcast geht es darum, Bewusstsein für das Thema Sexualität zu schaffen, zu inspirieren. Es geht um authentische Sexualität und es geht um alle Themen, die inspirieren, von A bis Z. Hey du wundervolles Du. Es ist Abend, es ist spät und ich beschäftige mich gerade nicht mit Verhütungsmitteln, sondern mit etwas viel, viel Ausgefallenerem. Und zwar mit Verführungstechniken. Und bei meiner Recherche, würde ich jetzt mal sagen, bin ich auf etwas gestoßen. Und zwar auf die Geishas. Ich meine, hey, es ist abends, du hast bestimmt dich viel mit dem Thema Sex befasst und viel darüber gelernt. Und ich beschäftige mich seit vielen Jahren jetzt mit dem Thema Sex, Sexualität. Nicht explizit mit dem Thema Weiblichkeit, da fange ich immer mehr erst an, jetzt die Feinfühligkeiten zu verstehen. Aber der Film Die Geisha, oh, ein wundervoller Lehrer. Denn ich habe viel ausprobiert, ja. Den harten Sex, den weichen Sex, das große Vorspiel, ohne Vorspiel, mit Vorspiel, manchmal pompös. Aber Fakt ist, was mich immer fasziniert hat, war das Mysteriöse. Diese Tricks dieser Geishas, diese Kunst. Weil Geisha zu sein, ist wirklich eine Kunst. Bevor ich voll einsteige in was das ist und woher es kommt. Aber diese Art der... Also wenn ich mich zurückerinnere, selbst an meine ganzen sexuellen Erfahrungen und warum Liebhaber wieder zu mir zurückgekommen sind, und das tun sie oft und ganz selten, dass ich mit, wenn sich jemand abgewandt hat, dass ich den wieder in mein Bett lasse, weil, sorry, da habe ich auch meine Grenzen und meinen Stolz und meine Regeln, ist es, bei dir fehlt mir das Mysteriöse. Und selbst Kunden, die wie durch Wunder auch wieder meine Telefonnummern rausfinden oder rausfinden, was ich mache oder arbeite, oder man begegnet sich doch mal auf der Straße und dann begrüßt man sich und manche sind total verlegen, so, boah, krass, du hast dich voll verändert. Oh, ich vermisse dieses Mysteriöse, machst du es nicht doch wieder? Und ja, das ist schon, also ich glaube, Frauen können viel aus dem Film lernen. Ich glaube, nicht jede Frau mag dieses Thema der Geisha, bin ich ganz ehrlich. Aber jetzt mal von vorne. Was bedeutet Geisha? Geisha ist eigentlich, es geht um was Japanisches. Und es ist eigentlich eine Person der Künste. Kind der Künste. Weil so wie sie ausschauen, so wie sie sich kleiden, es ist Kunst. Und es ist auf verschiedenste Art und Weise traditionelle Kunst. Und es kann auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen dominieren. Und es gibt ja diesen wahnsinnig berühmten Film, aber Geishas sind hochqualifizierte Darstellerinnen, sie sind keine Ehefrauen, keine Geliebten, auch keine Kurtisanen, also keine Huren, Prostituierten, sondern sie sind so viel mehr. In der japanischen, alten japanischen Tradition ist es eine Kunst, und Menschen, die sie engagieren, wollen deren Fertigkeiten, deren Fähigkeiten. Und sie wird in vielen alten, traditionellen japanischen Fertigkeiten ausgebildet. Und da geht es darum, Männer zu verführen auf eine sehr, sehr elegante Art und Weise. Nur mit dem Blick, mit dem Duft, mit der Art und Weise, wie sie schauen, wie sie gehen, wie sie sich verhalten. Und das hat für mich auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, dieses... Es geht dabei nicht um dieses Spielen. Ja, natürlich spielen sie auch auf eine gewisse Art und Weise. Aber für mich sind sie Hüterin der japanischen Künste. Und sie bieten ihren Gästen nicht nur Gesang, sondern anspruchsvollen Tanz, Unterhaltung. Und es gab eine Geisha, die war super berühmt. Und das war Mineko Iwasaki. Und die war mehr als ein Jahrzehnt eine der berühmtesten Geishas in ihrer Zeit. Und sie hat eine Autobiografie geschrieben und da hat sie enthüllt, dass sie nur als erste Geisha die wahren Geheimnisse dieses Standes wusste, weil sie nie wirklich eine Kindheit hatte. Also ein tolles Buch. Heißt Die wahre Geschichte der Geisha von Mineko Iwasaki. Ist wirklich wert, gelesen zu werden. Und ja, die Art und Weise, wie Geishas leben, die leben und arbeiten in einer ganz bestimmten Art und Weise. Und das passiert auch heute nach wie vor noch so. Mehr als 100 Jahre immer nach strengen Gesetzen und Riten wohnen die bei speziellen Häusern wiederum in einem bestimmten Stadtteil liegen, die sogenannten Blumenviertel. Man nennt die auch Hanamashi. Und das ist eine ganz, ganz, ganz eigene Kultur, kann man sagen. Das ist auch, selbst im wenn sie drüber schreiben und wenn du drüber liest in diesen Magazinen, im Weekender, im Tokyo Weekender, im Tokyo Magazine, es gibt nur noch 300 Geishas und Maikos in Kyoto. Also vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren das noch über 80.000 und die alte Kaiserstadt gilt als Hochburg der Geishas und das ist nach wie vor Tokio. Also Tokio ist quasi die Wiege des Lebens. Für die nicht wissen, Geisha, die ziehen sich ja sehr, sehr speziell an, traditionsbewusst. Die schminken sich und die pudern sich weiß. Und das, ich weiß nicht, ob es Puder ist oder aus was es ist. Es wirkt immer wie Puder oder Farbe, was sie auftragen. Pulver. Lassen wir es mal beim Pulver. Und dieses Pulver heißt Oshiroi, ich glaube, man spricht so aus. Oshiroi, wie auch immer, ist japanisch. Ich spreche leider kein Japanisch, noch nicht. Aber das heißt, sich das Pulver quasi, damit sie weiße Haut kriegen. Und das war in Japan hauptsächlich bei Kabuki-Schauspielern sowie bei Geishas der Fall, dass die sich weiß angemalt haben. Was jetzt wirklich der Hintergrund ist, ich möchte nicht zu viel verraten, weil darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Auf jeden Fall, die Ausbildung der Geisha ist sehr, sehr langwierig, sehr, sehr anspruchsvoll. Da geht es um das Erlernen bestimmter japanischer Musikinstrumente, Tänze, Tanzzeremonien, auf eine bestimmte Art zu gehen, zu essen, sich zu pflegen. Also Routine, Dufte, Öle, Massagen, Haare, Haarzeremonien, Zeremonien über. Achso, da gibt es wahnsinnig viele Zeremonien. Ja, es dauert wirklich mehrere Jahre, bevor die Geisha wirklich diesen Beruf ausüben kann. Und es gibt die Geishas auch wirklich, also für mich gibt es die Geishas nur in Japan. Nur in Japan und nur aus dieser japanischen Kultur, woanders findet man die nicht. Man sagt immer, diese Geisha-Tattoos, ja, aber sorry, das ist wie ein... Das ist genauso wie wenn man diese ganz speziellen Maori-Tattoos, das hat für mich schon eine Bedeutung. Das kann Angriff, Distanz, Rückzug, Kraft, Sensibilität, Stolz und Demut sein, sowas zu haben, die den Samurai ausmachen quasi. Und die Geisha steht aber für Anmut, für Schönheit, für Weiblichkeit, für Eleganz, Mystik und Unantastbarkeit. Und deswegen gibt es immer Geishas mit Blumen oder mit Tieren kombiniert. Das ist jetzt, aber Tattoo-Sache ist wieder was ganz anderes. Und Geishas sind immer, also da ist, die repräsentieren so viel mehr Beauty, Schönheit, Anmut, Fantasien, wie so ein Secret Garden, wie so ein, wie so eine Anmut, wie so, ja, auch diese Art der Farben, auch die Farben haben damals schon eine Tradition gehabt. Selbst Lackwaren, die man nach Japan gebracht hat, das waren vor rund. Also darum sage ich immer, über die sexuelle Kultur in Japan weiß ich in der Hinsicht wenig. Ich war auch noch nie in Japan, muss ich gestehen. Aber die orientieren sich auch von den Farben her schon an die, an das Feuer, an das Blut, an die Sonne. Also Rot ist schon auch eine heilige Farbe. Bei uns ist es ja eher so, Rot ist was Verruchtes. Man schreibt ja auch jeder Farbe eine Bedeutung zu. Schwarz zum Beispiel. Schwarz ist in Japan Kuro. Und Schwarz ist eigentlich die Vorstellung von der Nacht. Nach dem Sonnenuntergang verbunden steht mit dem Gegensatz zum Tag. Und so wie die Nacht dem Tag unterworfen und gleichzeitig untrennbar ist sie mit ihm verbunden. Also die schwarze Farbe steht auch für Unterwerfung und Treue. Also spielt auch BDSM wieder eine, also im BDSM eine Rolle. Nicht, dass das jetzt zusammenhängt, aber die Farbe Blau in Japan deutet zum Beispiel auf den Himmel hin und das Meer in Verbindung gebracht. Also Japaner assoziiert mit Blau Reinlichkeit, Gelassenheit, Stabilität, aber auch Treue sowie Coolness. Und ich glaube, Blau ist auch eine Glücksfarbe in Japan. Und generell dieses ganze Thema mit den Geishas ist faszinierend. Da gibt es wahnsinnig viele Einführungen, wahnsinnig viele Dinge und Filme auch. Wahnsinnig viel, was man auch wissen kann. Und diese, wie sie sich schminken, diese Kirschblüten, diese Kois und diese Kimonos, die man aus Japan kennt, so gehört auch die Geisha zur typisch japanischen Kultur. Deswegen juckt mich das auch mal hinzufahren und das anzugucken. Und sie schminken sich sehr auffällig, dass sie halt auch auffallen. Das heißt, wie wenn die Leute mit denen in Fantasie gehen. Das ist heilig. Also Geisha ist, um das nochmal klar auszudrücken, eine Geisha ist keine Kurtisane. Never ever. Das wäre die größte Beleidigung, die du diesen. Die haben Anmut, die haben Demut, die haben Ansehen. Also eine Geisha hat wirklich großes Ansehen. Das ist ein Beruf mit Tradition, mit Ehre, mit. Das ist wirklich, also ich weiß gar nicht, das geht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Und damals arbeiteten die Frauen in den Teehäusern, in den Rotlichtbezirken vieler japanischer Städte. Und ihre Aufgabe war es wirklich, die männlichen Gäste mit kurzweiligen Gesprächen, Liedern oder kleinen Kunststücken zu unterhalten. Und davon leitet sich auch der Begriff Geisha ab, so viel wie eine Person, die in der Kunst bewandert ist. Und ja, es gab schon auch Prostitution in Japan und gibt es auch heute noch. Aber das sind die Kurtisanen, die Huren. Und es gab zunächst auch oft, ist den Geishas vorgeworfen worden, dass sie den Gästen ihren Körper anbieten sollen aber oder angeboten haben gegen Geld. Aber eine Geisha hat so ein hohes Ansehen in der japanischen Gesellschaft, also es ist unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Sachen, bevor ich mich da in etwas verrenne. Aber soweit ich es weiß, aus dem, was ich gelesen habe, was ich gelernt habe, kann auch sein, dass da noch was anderes kommt. Also wenn du Geisha bist, Japaner, Japanerin, Podcast machen möchtest mit mir über das Thema, mega gerne. Für mein Gesinn, was sie erleben, haben sie Ansehen verdient. Deswegen stelle ich sie auch auf einen Sockel. Weil das ist ein unglaubliches. Ob es wirklich in Japan so ist, bezweifle ich. Mein Gefühl würde eher sagen, dass sie ein geringeres Ansehen hatten oder auch vom Berufsfeld her. Und ich glaube, erst später, auch im 19. Jahrhundert, hat es irgendwie auch erst offensichtlich eine Trennung vorgenommen geworden, dass die Prostituierten und den höhergestellten Unterhaltungsdamen, den Geishas, aufgeteilt wurde. Also diese verdienen zwar neben ihrer Hauptbeschäftigung als Gesellschaftsdamen immer noch mit ihren mit käuflicher Liebe ihr Geld, konnten sich aber ihre Freier aussuchen, aber eine Prostituierte nicht. Und Geishas haben immer ein hohes Ansehen genossen, sowohl bei Politikern als auch bei anderen Personen. Und gerade im 18. Jahrhundert, muss ich jetzt mal zurückerinnern, 1800 68 bis 1912, glaube ich, war das, wo die wirklich sehr, 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 sehr angesehen waren zwischen hochrangigen Politikern. Und die haben sich auch gerne mit ehemaligen Geishas zusammengeschlossen. Und bis heute sind die Geishas in Japan in der Gesellschaft anerkannt. Und die gehören einfach zu Tradition. Die schminken sich nach ganz bestimmten Regeln, die diese strenge Erziehung. Um eine Geisha zu werden, fangen die sehr, sehr früh an. Das heißt, die jungen japanischen Frauen, die sich für diesen traditionsreichen Beruf entscheiden, haben eine lange und harte Lehrzeit vor sich stehen. Und die fangen im Alter von 12 Jahren an. Also, ja gut, wir haben auch mit 14 unsere Ausbildung angefangen. Also, aber die angehenden Geishas werden quasi auch Tanzenmädchen genannt, also Maikau. Und dann erst irgendwann entscheidet deine Lehrerin oder deine spätere vielseitige Aufgabe und Ausbildung, je nachdem, wie du deine Unterhaltungsdame bewältigen kannst oder möchtest, ist der Lehrplan zwar umfangreich und irgendwann bist du quasi, machst du die Abschlussprüfung und darfst dich dann auch eine Geisha nennen. Und die angehenden Geishas werden in der Kunst der Gesprächsführung geschult, der Kultur, der Sitte, der Gebräuche, der Düfte. Diese Lieder, dieses Spielen da gibt es ein ganz bestimmtes Saiteninstrument, die Chamisen, die macht so tolle Laute. Und die werden auch in die Kunst des Kimono-Bindens eingeführt. Traditionelle Weise, die Haare schminken, die Frisuren machen. Also du siehst, es geht wahnsinnig viel um Beauty, um Ästhetik, um Disziplin, auch so dieses, mich würde interessieren, wie sich die Geishas verwandelt haben zwischen damals und heute. Vor allen Dingen, wenn du sagst, du kannst einen Mann mit einem Blick so verrückt machen. Mit einem Blick. Ich kenne niemanden in der westlichen Welt, der das konnte. Vielleicht Prinzessin Diana, aber ganz selten treffe ich Frauen, die das können. Also westliche Frauen, wirklich. Westliche Frauen, ich kenne es von den arabischen Frauen, ich kenne es von den slawischen Frauen, von den türkischen Frauen. Aber da steckt so viel mehr dahinter und das ist halt mysteriös und das ist Anziehen und diese strengen Gesetze und Riten und so haben die Frauen eben in speziellen Geisha-Häusern gewohnt und heute liegen die aber in sogenannten Blumenvierteln, also in den Bezirken haben oft auch Kimono-Schneider, Tanzlehrer, Musiklehrer, Spezialgeschäfte, die besondere Artikel für die Geishas eben anbieten, wie Schmuck, Haarschmuck, Fächer, Regenschirme, bestimmte Öle, bestimmte Regenschirme aus Ölpapier. Also, und die meisten Blumenviertel gibt es einfach auch noch in der Kaiserstadt. Kyoto ist einfach bekannt dafür und gehören auch zu den renommiertesten und bekanntesten. Und hat sich ein Kunde die Gesellschaft einer Geisha gewünscht, wendet er sich an eine offizielle Geisha-Vermittlung. Also wie eigentlich, ja, da kannst du dann deine quasi Unterhaltungsdame finden und die sind auch da alle registriert. Und die arbeiten wirklich in traditionellen Teehäusern und werden von wohlhabenden Kunden und zu Geschäftsbanketten und ausgefallenen Partys engagiert. Also bezahlt werden sie quasi nach einem festen Stundenlohn und Tarif und ihr Lohn nennt man mehr poetisch Blumengeld. Hadandi. Und die leben halt auch, die sind halt auch echt durch ihr Trinkgeld finanzieren die sich quasi. Ich weiß gar nicht. Aber die heutige Zeit verändert, glaube ich, diesen Beruf. Also der Beruf der Geisha hat heute mit großen Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Also es ist im 20. Jahrhundert. Früher gab es noch 70.000 und heute gibt es wahrscheinlich, habe ich gelesen, nur 300 noch. Die leben halt in einer anderen Zeit. Es ist halt einfach das alte Japan. Weil die arbeiten halt fast 15 Stunden, dann üben sie. Und wenn sie quasi heiraten und eine Familie gründen, müssen sie die Tätigkeit in der Regel aufgeben, weil eine Geisha kann keine Familie haben. Also ich meine, selbst da ist ja Japan sehr, sehr groß. Ich weiß gar nicht, wo man die noch findet, die richtigen Geishas. Würde ich jetzt auch noch mal in mich gehen, aber so dieses, was ich da einfach so spannend finde jetzt an diesem Thema ist, wie wichtig es ist, sich mit dir zu befassen, dir als Frau, wie wirklich, was ist, ja, dieses Thema, sich mit seinem Geschlecht auseinanderzusetzen, sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema Geschlechtlichkeit, wie fühle ich mich mit bestimmten Düften, Ölen, bestimmten Seidenstoffen auf der Haut, Dessous, nicht nur die allen ollen Baumwollschlipper, die nicht sexy sind, oder weißt du, wie ich meine, dieses. Wie fühle ich mich nackt? Wie fühle ich mich, wenn ich meine fruchtbaren Tage habe, meine unfruchtbaren Tage? Wie fühle ich mich, wenn ich blute? Wie erregt bin ich, wenn ich bestimmte Öle benutze? Also weißt du, dieses sind Fragen, wo ich sage, das macht's doch erst aus. In welcher Nuance, in welcher Feinheit, mit welcher Farbe fühle ich mich besser? Was macht diese Farbe? Die Uhrzeit, die Tageszeit, die Jahreszeit, das Land? Oh, da gibt es so viele Facetten. Ich könnte stundenlang darüber reden, was alles Einfluss auf dich hat. Nicht nur Sprache, Mimik, Gestik, Energie. Das macht uns Menschen noch so komplex. Und schon allein ist das auch heiß und mysteriös, weil es gibt so viele Dinge, die sind unergründlich, die kannst du auch nicht erklären, die will man auch nicht erklären, weil jede Frau soll ein Geheimnis bleiben, ein mysteriöses Geheimnis bleiben. Aber nichtsdestotrotz. Es ist eine Kunst, so wie Sexualität auch eine Kunst sein kann. Denk mal drüber nach.